Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir schauen heute auf die drei Top-Aktien 2025 im Nasdaq 100. Also die Aktien, die seit dem 1. Januar die beste Performance hingelegt haben. Welche dieser drei Aktien für mich persönlich am interessantesten ist, das sage ich euch natürlich auch. Legen wir los. So, beginnen wir mit einer Aktie, mit der ich persönlich, und das hier ist ja kein Newsportal, sondern nur mein Standpunkt, den ich mit euch teile, so meine Probleme habe. Allerdings beginnen wir auch mit einer Aktie, anhand der ich sehr schön veranschaulichen kann, welche Instrumente in welcher Disziplin der Geldanlage Sinn machen. Denn über Palantir, eine Aktie, die sich seit dem 1. Januar 2025 und auch davor sehr schön entwickelt hat, eine Year-to-Date-Performance von über 70%. Und ich habe dieses Unternehmen mehrfach besprochen. Und obwohl ich mit dem Unternehmen aus zweierlei Gründen Probleme habe und auch nicht investiert bin, habe ich stets gerne mit euch geteilt in meinem kostenlosen Report, dass ich die Aktie unter charttechnischen Aspekten für kaufbar halte. Jede einzelne Korrektur war kaufenswert. Die interessanteste hat sicherlich Anfang April stattgefunden, wie bei vielen anderen Werten auch, aber schon davor. Sie arbeitet wirklich punktgenau ihre Unterstützung ab und dann steigt sie weiter auf ein neues Allzeithoch. Und darum geht es ja für jeden, der in der aktiven Geldanlage unterwegs ist, zu entscheiden, finde ich einen Basiswert XYZ und hier rücken manchmal, je kürzer die Zeitebene, auf der ich das Ganze betrachte, die Fundamentaldaten in den Hintergrund und die Analyse des Preises in den Vordergrund. Je nachdem, wie lange die prognostizierte Haltedauer ist, wird dann die fundamentale Analyse natürlich auch immer wichtiger. Aber um es mal ganz plakativ zu sagen, wenn ich eine Aktie nur 2 bis 3 Wochen im Depot halten möchte, dann ist natürlich eine relative Überbewertung oder Unterbewertung nicht so wichtig. Zur Bewertung kommen wir gleich. Palantir ist auch deshalb für mich ein Problemfall, weil ich mir ja persönlich herausnehme und Achtung, wichtiger Disclaimer, in diesem Fall nicht, dass alles, was ich hier bespreche, natürlich nicht zu einem Kauf oder Verkauf in eurem Depot führen soll. Das ist auch der Fall. Ich möchte hier keine Empfehlung aussprechen, sondern nur meine Meinung mit euch teilen. Alles, was ihr an der Börse macht, bringt Risiken bis hin zum Totalverlust mit sich. Der zweite Disclaimer, den ich aber gerne auch immer wieder in den Vordergrund stelle, ist, dass ich mir herausnehme, in gewisse Sektoren und in gewisse Einzelaktien nicht zu investieren. Es gibt fast immer eine Alternative. Und es gibt eben gewisse Nachrichten, das habe ich ja zum Beispiel auch in unserem By the Dip Podcast auf der Bühne der Invest besprochen. Ich möchte nicht und überhaupt keine Empfehlung, ja, garantiert findet man in meinem Portfolio im langfristigen Grauzone, wo man sagt, naja, aber wenn du da genau hinschaust, also kannst du das denn mit gutem Gewissen machen? Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen, das ist ein Standpunkt, den ich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise hier propagieren möchte oder den ich in den Vordergrund stellen möchte, denn es ist irgendwie alles diskutabel. Und das gilt natürlich auch für Rüstungsaktien. Ich habe nur dort lediglich gesagt, ich möchte nicht morgens in der Zeitung lesen, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist vorbei oder eine langfristige Waffenruhe ist beschlossen und ich denke, ach Mist, wie schlecht für mein Rheinmetall. In die Situation möchte ich einfach nicht kommen. Und das ist wichtig in der Geldanlage, dass man hier eine eigene Meinung für sich findet und dass man selber sagen kann, ja, ich bin gerne hier investiert und ich möchte auch langfristig von den Gewinnen dieses Unternehmens profitieren. Und gerade im Bereich Rüstungssektor, wir können uns mal erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, da waren die weit weg von ESG. Und dann waren sie aber doch drin in ESG. Die Sinnhaftigkeit dieser Richtlinien, die können wir ein andermal besprechen oder wir können es auch lassen, weil auch das letztlich eine subjektive Betrachtungsweise ist. Und heute sind sich irgendwie alle einig, ja natürlich müssen wir hier investieren und noch viel, viel mehr investieren. Das müssen wir hier gar nicht besprechen, möchte ich gar nicht in den Vordergrund stellen. Mir gefällt Palantir nicht, weil ich diese Art der Überwachung für schwierig halte. aber eigentlich noch mehr, denn wenn es nicht Palantir wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein anderes Unternehmen, noch mehr aufgrund der Person Peter Thiel und einigen anderen, die dort agieren. Und warum sage ich das? Weil es hier eben ein persönlicher Podcast ist. Erstmal ist Palantir ja schlicht spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Softwareplattformen für die groß angelegte Analyse, Integration und Verwaltung von Daten, Entscheidungen und Abläufen sowie die Ausführung von Software in verschiedenen Umgebungen. Das ist das Unternehmensprofil. Die meisten von euch, deswegen möchte ich es gar nicht weiter besprechen, wissen, was bei Palantir passiert. Und zum Teil gab es ja auch Deutschland jetzt ebenfalls Aufträge. Peter Thiel ist einer der Mitgründer von Palantir, hält meines Erachtens, muss ich jetzt nicht googeln, ich glaube etwas weniger als 30% hält er immer noch von Palantir. Das macht einen Großteil seines Vermögens aus. Und er ist eben ein ultralibertärer Konservativer. Großer Unterstützer von Donald Trump, vielleicht schon mal von dieser neoreaktionären Bewegung gehört. Er hat immer wieder Sympathien für autoritäre Technokratie-Ideen, wie zum Beispiel der von Curtis Yarvin, sehr viel Sympathie ausgesprochen. Er hält nichts von Multikulturalismus. Diversität ist ihm nicht nur fremd, sondern er lehnt es ab. Und er glaubt letztlich, das sind keine Dinge, die jetzt von mir interpretiert werden, das hat er so geäußert, dass Monopole innovativer sind als Wettbewerb. Das heißt also, er wünscht sich in vielerlei Richtung, dass die Grenzen, die heute bestehen, die Kontrolle, die heute besteht, dass die wegfällt. Ja. Er hat ein Buch geschrieben, Zero to One. Letztlich eine Preisung von monopolistischen Startups. Und lassen wir es an der Stelle. Aber ich finde, es ist auch korrekt, wenn ich das hin und wieder dann nenne. Ihr macht ja für euch euren eigenen Prozess durch und sagt, ja, das, ich kann das sehr gut voneinander trennen, Anlage und persönliche Meinung. Und das ist okay. Kommen wir also zur Nummer 2, müssen allerdings noch mal ganz kurz sagen, hallo, ich beinahe wieder in meinem persönlichen hängen geblieben. Ja, das hätten wir gern. Aktuelles Kursgewinnverhältnis von Palantir. Ich habe hier jetzt die Chartanalyse angesprochen. Fundamental ist das Wachstum okay. Die Firma ist nach allen Regeln der Kunst grotesk überbewertet. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt eine Firma wäre, die überwiegend Bäume pflanzt und sich um den Umweltschutz kümmert, dann würde sie natürlich bei weitem nicht so viel Geld verdienen, keine Frage. Aber dann wäre meine Einschätzung der fundamentalen Zahlen hier genau die gleiche. Grotesk überbewertet. Wenn Palantir, und Palantir selber behauptet das nicht mal ansatzweise, bis zum Jahr 2030 seinen Gewinn verzehnfachen würde, dann wären sie immer noch sehr, sehr teuer. Also das aktuelle KGV beträgt 391 und wenn wir die optimistischsten Schätzungen nehmen für das Jahr 2027, dann kommen wir auf ein KGV von 200. Ich weiß, KGV ist nicht die Kennzahl in der Bilanzanalyse beziehungsweise in der Analyse der Finanzkennzahlen, die man nehmen sollte, aber als Vergleichskennzahl funktioniert es durchaus. Das 200-fache des Gewinns wird hier aktuell bezahlt. Das Wachstum von Palantir ist vorhanden. Das EBITDA soll sich um fast 80% erhöhen in den nächsten 2 Jahren. Aber selbst wenn es 180% oder 280% wären, wäre die Firma immer noch extrem teuer. Kommen wir also wieder zurück auf die Frage, in welcher Disziplin sind wir? Charttechnisch sieht die Aktie aus, ich habe es zuletzt auch, wie gesagt, in diesem Report besprochen, da waren wir, glaube ich, bei rund $95. Ich habe gesagt, einem Ausbruch über $98, $99. Ist ein klares Kaufsignal mit Allzeithoch. Jetzt sind wir bei $131. Und rein charttechnisch sage ich, solange ich die Aktie nicht unter $120 fällt, lautet das nächste Kursziel wahrscheinlich 150. Ich könnte auch locker bei der Dynamik $170 ableiten. Also ich kann das dann schon durchaus voneinander trennen. Charttechnisch ist das hochattraktiv, was hier gerade stattfindet. Ein absoluter, relativer Outperformer gegenüber dem Nasdaq 100. Und sowas möchte man kaufen, wenn man an weiter steigende Kurse glaubt. Übrigens noch einen Hinweis, ich habe ihn jetzt zweimal genannt, den kostenlosen Report. Die meisten von euch werden ihn schon haben. Ich weiß, das klingt wie eine Marketing-Ankündigung, aber ich darf es heute mal machen, weil es eine Ankündigung ist für etwas absolut Kostenloses. Betrifft auch hier den Podcast. Ach, furchtbar. Ich mag mich selber schon nicht gerade für diese merkwürdige Ankündigung. Ich kann es aber noch nicht sagen, weil ich den Starttermin nicht exakt weiß. Ich weiß nicht, ob es im Juni oder vielleicht erst im Juli losgeht. Ich weiß aber, dass es euch sehr viel Freude bereiten wird. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass ich dort einen exklusiven Podcast mache, bei dem ich meine Watchlist bespreche. Ach Gott, aber mehr kann ich im Moment eben noch nicht sagen. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, ja, dann tragt euch bitte ein. Nicht für eine Warteliste. Sowas würde ich mich nicht trauen. Nee. Und aber für diesen Report. Wenn noch nicht passiert, dann bekommt ihr dort sowieso jeden Mittwoch, ich denke, hochwertigen, kostenlosen Content. Und es geht hier nur um kostenlos aktuell. Das möchte ich euch gerne bieten. Und hier wird demnächst noch deutlich mehr kommen. Wenn ihr also bisher gesagt habt, na, ich weiß nicht genau, dann nutzt jetzt die Gelegenheit. Den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes, www.lars-erichsen.de. So, genug der Ankündigung, kommen wir zur zweiten Aktie. Habe ich eigentlich wahrscheinlich schon 20 Minuten gesprochen? Nein, 10, aber die nächsten beiden werden ein bisschen schneller. Spannungsbogen. Also, die Aktie, die für mich am interessantesten ist, die nenne ich natürlich zum Schluss. Hallo, ich weiß doch, wie Dramaturgie geht. Auf dem zweiten Platz, der Performance nach, auf dem dritten Platz, aber ganz knapp, Mercado Libre. Marktführer im Bereich E-Commerce und Fintech in Lateinamerika. Starkes Wachstum im Zahlungsverkehr und Kreditgeschäft. Super Zahlen gehabt. Erfolgreiche Expansion heißt das, in Schlüsselmärkten. Also sprich für Südamerika sprechen wir dann von Brasilien, Mexiko. Damit sind letztlich auch schon die Schwächen genannt, die makroökonomischen Risiken in Lateinamerika wie Inflation und Währungsvolatilität haben natürlich in der Vergangenheit in einigen Phasen Mercado Libre immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung bei den Quartalszahlen gemacht. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt gerade in Südamerika einen ziemlich intensiven Wettbewerb. Einmal durch lokale Akteure, aber auch durch globale Akteure. Denn nicht umsonst gilt Mercado Libre so ein bisschen als das Amazon Südamerikas. Ja, wenn wir über einen führenden Online-Marktplatz sprechen, dann liegt das nahe. Aber nun ist Amazon keine Firma, die sagt, naja, Südamerika, der Kontinent, der bedeutet uns nicht viel. Das ist, da gibt es eine ganze Reihe von aufstrebenden Volkswirtschaften, deswegen ist natürlich auch Amazon dort tätig. Und im Vergleich zu Amazon ist Mercado Libre eben ein Zwerg. Und Amazon ist es gewohnt, zumindest war das in der Vergangenheit so, ist ganz, ganz lange her, da gab es auch schon mal, Achtung, Disclaimer, ich rechne nicht damit, ich sage nur, was in der Vergangenheit gab es schon mal die Spekulation, dass Amazon Mercado Libre vielleicht auf dem Zettel haben könnte als potenzielle Übernahme. Ich glaube allein deshalb, dass das nicht passiert, auch wenn sie sich's leisten könnten, aber ich sage jetzt mal nichts. Es soll ja so sein, dass man vielleicht in Südamerika, Gott, was für ein Vorurteil, hin und wieder Bedenken behördlicher Seite, vielleicht auch durch großzügige Aufmerksamkeiten, meine Güte, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, beseitigen konnte. Aber nein, die Wettbewerbsbehörden, ich glaube nicht, dass das durchginge. Also Mercado Libre plus Amazon, das wäre dann doch nahe am Monopol, ja, zumindest mal wäre es ein Oligopol in vielen Ländern Südamerikas. Also ich rechne erstmal nicht damit, dass Amazon Mercado Libre übernimmt. Zumal sie ja auch nicht ganz billig sind. Und Mercado Libre ist nicht nur Online-Marktplatz, denn dann wären sie ja so wie der schwächere Teil von Amazon. Wäre Amazon jetzt nur E-Commerce und Online-Marktplatz, dann hätten sie ganz sicherlich nicht die Bewertung, die sie haben. Eine IT-Plattform gibt es noch, die Privatpersonen und Geschäftsleuten ermöglicht, Kauf- und Verkaufstransaktionen für Waren und Dienstleistungen abzuwickeln. Also es gibt Mercado Libre, gehen wir nicht zu sehr aufs Fundamentale ein, beziehungsweise auf das Unternehmensprofil, ist wirklich ein gut aufgestelltes Unternehmen. Und wenn wir uns den Chart anschauen, sprechen wir ebenso über eine relative Outperformance gegenüber dem Nasdaq 100. Das heißt, wir haben hier mehrere neue Allzeithochs gesehen. Wir sind ja im Nasdaq 100 und auch im S&P 500 noch ein kleines Stück davon entfernt. War eine wirklich gute, wenn auch sehr volatile Performance. Und Mercado Libre habe ich auch Ich glaube, die Top 3 im Nasdaq 100 müssten es sein. Ich bin allerdings nicht 100 Unternehmen durchgegangen, sondern habe mir jetzt nur die Top 20, 30 angesehen. Deswegen, bei Mercado Libre kann man aber eins sehr schön sehen. Die Kaufzeitpunkte waren eigentlich immer dann, wenn die Aktie korrigiert hat. Also schaut euch gerne mal den Chart an. Selbst wenn euch Chartanalyse nicht interessiert, da seht ihr es sehr schön. Ein guter, aber sehr volatiler Aufwärtstrend. Auf ein neues Hoch folgte oft eine Korrektur von 20-25%. Und so wird es wahrscheinlich, auch wenn ich nicht weiß, ob wir von hier aus eine Korrektur sehen oder nicht, so wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft sinnvoll sein, hier in Korrekturen tätig zu werden. Denn Mercado Libre hat ein interessantes Wachstum. Wenn wir uns also den Umsatz anschauen, auf 2,26, lass mich das kurz mal ausrechnen, ich muss einmal tippen, wie hoch der Umsatzanstieg, ich gebe zu, das hätte ich schon mal vorher machen können, Umsatzanstieg geschätzt gegenüber 2,25. Zum Glück kann ich echt schnell mit dem Taschenrechner tippen, mein Casio. Wer den googeln will, den Casio gibt es, glaube ich, nicht mehr so alt. Also rund 24% Umsatzanstieg. 27 auf 26, in etwa das Gleiche. Dafür zahlen wir aber derzeit auch das 51-fache des Gewinns, auf 2,26er Schätzung immer noch das 38-fache des Gewinns. Das heißt also, Mercado Libre ist momentan ein gutes Stück teurer als sein sehr, sehr großer Bruder aus den USA. Fazit: interessantes Unternehmen, und ich kann hier sogar verstehen, wer sagt, ich möchte über Mercado Libre meinen Anteil im Depot, meinen Emerging Markets Anteil im Depot abbilden. Kann man tatsächlich machen. Für mich passt es nicht ganz in das Profil. Von daher bin ich nicht investiert und plane auf diesem Niveau auch nicht zu kaufen. Aber wer hier langfristig investiert ist in einem größeren Depot, ich könnte es nachvollziehen. Und dann kommen wir zu meinem Gewinner, und das wird vielleicht deshalb wundern, weil ich hier jetzt in beiden Werten über KGVs gesprochen habe. Und wenn wir über KGVs sprechen, ja, dann ist bei dem Unternehmen schwierig, denn das ist negativ. Und nächstes Jahr auch noch, und danach, ich gucke gleich mal nach, müsste, also wenn sie die Gewinnzone soll 26, 27 kommen, dann ist das KGV wahrscheinlich, ich gucke gleich nach, 700, 800, 900, so ist das eben, wenn du gerade dann in die Gewinnschwelle reinkommst. Aber wenn ich irgendwann mal in einem, wahrscheinlich brauchst du nicht nur eine Korrektur, sondern eine Crash, das ist das Problem. Es gibt Top-Unternehmen in Top-Branchen, bei denen man aber einfach sagt, ja, ich kann sie aber zu diesem Preis nicht bezahlen, nicht kaufen. Das Unternehmen ist aber trotzdem gut. Und dann ist es bei vielen Privatanlegern der Prozess, ja, aber zumindest einen Fuß reinstellen. Es gibt wirklich schöne, wunderbare Dinge, wie im echten Leben, bei denen aber einfach der Preis zu hoch ist, um mit gutem Gewissen zuzuschlagen. Sowas gibt es einfach. Und das hier ist so ein Unternehmen. Es ist mit Abstand nicht, aber es ist das kleinste Unternehmen von denen, die ich hier besprochen habe. Z-Scale, also Z-Scaler. So wird es Zscaler. CS ist das Kürzel an der Börse. Wir können mal kurz gemeinsam draufschauen, beziehungsweise ich schaue für euch. Ja, Wilderit. Anfang 2023 waren wir noch bei $85. Da war die Aktie auch schon teuer. Und jetzt haben wir gerade, das werden die Earnings gewesen sein, die müssten gerade gekommen sein, ne? Ja, neues mehrjähriges Hoch bei $276 allein am vergangenen Freitag, um fast 10% gestiegen. Ich finde, Top-Aktie in der Top-Branche. Zscaler ist auf das Design, die Entwicklung und das Marketing von Sicherheitssoftware spezialisiert. Und das ist wahrscheinlich mit die krisensicherste Branche, die wir haben können. Das einzige Problem ist, das weiß natürlich jeder, dass Cybersecurity eine Branche ist, die beinahe konjunkturunabhängig vermutlich in den nächsten Jahren nicht nur sich mit steigenden Umsätzen konfrontiert sieht, sondern mit deutlich steigenden Umsätzen. Natürlich auch mit einigen an Wettbewerb. Zscaler hat Wettbewerbe, aber das Unternehmen ist wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, hat den Umsatz von 2,6 Milliarden auf 3,2 Milliarden gesteigert. Naja, aber der Marktwert beträgt eben auf 43 Milliarden. Das ist das Problem. Das Nettoergebnis ist immer noch negativ, war im Jahr 2025 minus 44 Millionen. Dieser Verlust wird im nächsten Jahr beinahe halbiert, aber es ist eben immer noch ein Verlust. Das Unternehmen verfügt über eine cloud-basierte Zscaler, also Zero Trust Exchange TM Plattform zur Sicherung von Internetnetzwerken und zum Schutz von IT-Infrastruktur vor Bedrohung. Das Unternehmen ist mittlerweile einigermaßen global aktiv, wobei man sagen muss, hier besteht sicherlich noch Expansionsmöglichkeit. Der Hauptmarkt sind die USA. Die Analysten sind einigermaßen begeistert. Das ist aber bei Analysten oft so. Also sie sind ja zu Recht von der Qualität des Unternehmens begeistert. Es hat einen Vorteil, wenn du erstmal noch keine Gewinne machst. Warum? Es gibt nichts zu diskontieren. Es ist letztlich nur die Story. Es fällt noch nicht so auf, dass natürlich gemessen an dem realen Gewinn, den du dann erzielst, die aktuelle Bewertung so hoch ist. Ich will nicht sagen, dass Zscaler da nicht reinwächst in den Gewinn. Aber nochmal, wenn wir das jetzt, es macht eigentlich keinen Sinn, sich das KGV anzusehen. Also im Jahr 2027, lass mich gucken, die Gewinnschwelle soll da erreicht sein. Ja, dann liegt es bei 900. Kursbuchwert ist für mich dann auch eine schwierige Kennzahl, wird im Jahr 2027, das sind ja Schätzungen, bei etwa 13 liegen. Das ist in etwa das 11-fache des Umsatzes im Jahr 2027, aktuell das 16-fache. Das EBITDA wird sich nicht ganz verdoppeln in den nächsten Jahren, ungefähr 50 Sekunden. Tut mir leid. Genauso wie bei Palantir, die ja fernab von meinen persönlichen Schwierigkeiten mit den Unternehmen auch ein gutes Wachstum haben. Zscaler gefällt mir noch ein bisschen besser, aber weshalb schaue ich dann so auf die Bewertung? Wenn wir über langfristige Investments sprechen, dann spielt es natürlich schon eine Rolle, A, ob das Unternehmen Gewinn macht, das macht Palantir, das macht Zscaler noch nicht. Aber bei diesen Bewertungen, es wird wieder eine Risk-off-Marktphase kommen. Meines Erachtens spricht noch nicht so viel dafür im Juni, im Juli, wahrscheinlich auch nicht im August. Vielleicht kommt sie auch erst im Jahr 2026. Aber wenn so eine Risk-off-Phase kommt, dann kommen solche Aktien unter Druck. Nicht manchmal, immer. Und schaut euch das gerne an, wenn ihr erinnert euch vielleicht an an den Einbruch der Tech-Werte aus der zweiten Reihe insbesondere im Jahr 2022. Ja, schaut einfach mal auf Zscaler. Ende 2021 bis im Prinzip Mitte 2023. Ja, die Aktie stand dort bei $380 und sie ist bei $89. Bei $88 hat sie dann anderthalb Jahre später ihr Tief gefunden. Sowas passiert mit Risk-On-Aktien, auch mit den guten. Denn das Unternehmen ist ja, selbst wenn es um 50, 60, 70 oder 80% fällt, immer noch nicht wirklich billig. Und gerade weil du dann eben noch keinen Gewinn machst, ist das, was in guten Zeiten dann der Aktie so viel Fantasie bereitet. In schlechten Zeiten sagt der Markt, ja, aber die machen keinen Gewinn. Und zack. Das wird eine Palantir auch erwischen. In dieser Risk-Off-Phase wird Palantir, Disclaimer, nur meine Meinung, mehr als 50% an Kurs verlieren. For sure. Zscaler ziemlich sicher auch. Das Problem ist, dass natürlich kein Mensch weiß, von welchem Niveau aus. Wenn wir jetzt noch 6 oder 12 Monate Bullenmarkt haben, kann es natürlich auch sein, dass Zscaler vorher deutlich über $400 steht und dann fallen sie eben auf $200. Und dann hat vielleicht der Käufer Anfang dieses Jahres noch einen Schnitt gemacht. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. In einem langfristigen Portfolio möchte ich von solchen Werten einige wenige verträgt man dort. Das meiste ist aber dann für mich aktiv gehandelt. Und ich muss dann akzeptieren, wenn ich bei so einem Wert eben nicht dabei bin. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die nächste Korrektur in Zscaler und für einen aktiven Anleger dann ganz interessant ist. Ich wollte heute eigentlich auch weder Kauf- noch Verkaufsempfehlung geben, sondern einfach mal die 3 Top-Performer im Nasdaq 100 2025 für euch besprechen. Das war's. Nochmal Reminder für den Report eintragen. Am Mittwoch, also morgen, geht es erstmal noch nicht um die Ankündigung, sondern morgen geht es um Japan. Ja, großes Thema, Anleihemarkt. Das ist aber nicht nur, zumindest für einen Anleger, der den Blick ein bisschen weiter schweifen lässt, das ist nicht nur Gefahr, die hier mitschwingt. Also morgen im Report Japan und wir hören uns an dieser Stelle hier wieder am Donnerstag. Macht es gut, bis dahin. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.